Also ich würde sagen, wir spüren den Fachkräftemangel schon und ich bin mir sicher, dass mit dem Renteneintritt der Babyboomer, die ja jetzt sehr verstärkt in die Rente gehen, wir den Fachkräftemangel noch stärker spüren.
Zukunftsorte. Der Transformationspodcast von EUREF und Rheinischer Post.
Und damit herzlich willkommen zu Zukunftsorte, dem Transformationspodcast von Rheinischer Post und EUREF. Mein Name ist Lilly Stegner und heute sprechen wir über ein Thema, das bestimmt jedem von euch schon mal begegnet ist. Fachkräftemangel. Das ist eins dieser Worte, das irgendwie in aller Munde ist und auch in vielen Diskussionen gerne als Argument herangezogen wird. Als Argument zum Beispiel, warum junge Menschen mehr werden arbeiten müssen. Warum wir mehr Menschen aus anderen Ländern nach Deutschland holen müssen. Als Argument für oder gegen einen Berufswunsch. Aber was bedeutet das eigentlich, Fachkräftemangel? Wie schlimm ist er wirklich? Und wie schlimm wird's noch? Denn einerseits gibt es ganz viele Unternehmen, die offene Stellen haben und einfach keine passenden Leute finden. Die Arbeitslosenquote in Deutschland ist nur noch halb so hoch wie vor 20 Jahren. Immer mehr Ausbildungsplätze bleiben unbesetzt. Andererseits hat die Anzahl der offenen Stellen auf dem Arbeitsmarkt auch tendenziell abgenommen und ist fast so niedrig wie 2020, als die Pandemie ganz viele Jobs unmöglich machte. Was bedeutet das also? Haben wir nun einen Mangel an Fachkräften oder nicht? Darauf gibt es, ihr werdet es erraten, keine simple Antwort. Bei der Deutschen Industrie- und Handelskammer, kurz DIHK, hat man aber mal versucht, die Informationen dazu zu bündeln und sich einen Überblick zu verschaffen. Dazu wurden rund 23.000 Unternehmen aller Größen und aus allen Branchen zum Thema Fachkräftemangel befragt und daraus einen Report erstellt. Den Link dazu packe ich euch mal in die Shownotes, da könnt ihr das alles nochmal nachlesen. Aus diesem Report geht auf jeden Fall hervor, dass der Fachkräftemangel zwar definitiv da ist, aber auch auf ein anderes Problem trifft. Weil die wirtschaftliche Lage gerade eher schwierig ist, sinkt die Personalnachfrage bei vielen Unternehmen. Trotzdem bleiben Stellen offen, weil keine geeigneten Bewerber gefunden werden. Oder einfacher, obwohl es weniger Stellen gibt, gibt es trotzdem nicht genug Leute mit den passenden Skills. Betriebe, die einstellen möchten, suchen einfach andere Qualifikationen als die, die die freien Arbeitskräfte zu bieten haben. Betroffen sind davon nicht alle Branchen gleich stark. Besonders im Bausektor gibt es viele offene Stellen. Im Tiefbau etwa geben 61% der Unternehmen an, Schwierigkeiten bei der Stellenbesetzung zu haben. Und übrigens geht aus dem Report hervor, branchenübergreifend werden vor allem Leute gesucht, die eine duale Ausbildung absolviert haben, nicht unbedingt die mit Meister- oder Hochschulabschluss. Aber was tut man nun gegen den Fachkräftemangel? Wie gehen Unternehmen damit um, die Arbeitskräfte suchen? Eines dieser Unternehmen ist Spee. Kennt ihr vielleicht, das ist ein Multitechnik-Konzern für Gebäude, Anlagen und Infrastrukturen. Das heißt, die kümmern sich zum Beispiel darum, dass automatische Anlagen in großen Gebäuden richtig funktionieren, dass Energie von A nach B kommt oder dass ihr Ladesäulen fürs E-Auto findet. Getroffen habe ich Antje Wiedemuth. Sie ist Leiterin des Teams People and Culture und mit ihr habe ich darüber geredet, wie Spee mit der Sache umgeht.
Hallo Antje.
Hi.
Du bist bei Spee als Chefin von People and Culture, heißt die Position. Das heißt, du beschäftigst dich mit den Menschen, die hier arbeiten. Und Spee ist auch eine Firma, die wahrscheinlich unter dem Fachkräftemangel, ich will nicht sagen leidet, aber die ihn auf jeden Fall spürt. Wie ist denn da die Situation bei euch?
Also ich würde sagen, wir spüren den Fachkräftemangel schon und ich bin mir sicher, dass mit dem Renteneintritt der Babyboomer, die ja jetzt sehr verstärkt in die Rente gehen, gerade in den handwerklichen Tätigkeiten, wir den Fachkräftemangel noch stärker spüren. Jetzt ist das natürlich irgendwie so ein bisschen die Quantität, aber uns spielt natürlich auch die Qualität eine ganz große Rolle. Ne? Wir haben Gebäude, Anlagen, Infrastruktur und die werden zunehmend effizienter und intelligenter und wir brauchen da natürlich auch innovative und auch wirklich digitale Lösungen. Und für so eine klimafreundliche und wirklich digitale Zukunft setzen wir uns ein. Und deshalb brauchen wir natürlich auch gut qualifizierte Experten und vor allen Dingen auch ganz, ganz, ganz viele junge Talente, die wir für die Spee begeistern möchten und die bei uns auch irgendwie starten wollen.
Und in welchem Bereich sind es denn die Leute, die fehlen? Sind das eher die, die hier am Campus in den Büros sitzen oder sind es die, die wirklich draußen sind und rumfahren und ja, hands-on arbeiten?
Also wir suchen überall, ne? Also das merken wir auch sehr stark. In allen Bereichen ist ein großer Bedarf da, vom Elektriker zur Anlagenmechanikerin, und auch die IT-Spezialisten, Digitalisierungsexperten sind bei uns ein rares Gut. Besonders hoch bleibt die Nachfrage natürlich bei qualifizierten und technischen Fachkräften. Bei der Bürotätigkeit sehen wir so eine leichte Entspannung. Also da wird es etwas einfacher, Mitarbeitende für uns zu gewinnen. Aber wir bedienen natürlich die ganze Bandbreite, ne, von der Werkbank bis zum Whiteboard. Und da wollen wir natürlich auch wachsen. Und das zeichnet uns auch als attraktiven Arbeitgeber aus.
Das ist ein schönes Bild von der Werkbank zum Whiteboard. Was tut ihr denn konkret, um neue Mitarbeitende anzuwerben? Habt ihr Programme, habt ihr besondere Aktionen, die ihr macht? Wie geht ihr da vor?
Also wir bedienen natürlich die üblichen Rekrutierungskanäle, Print, Medien, Stepstone, LinkedIn, all das, was man heute so als Arbeitssuchender kennt. Wir versuchen aber verstärkt wirklich unsere Mitarbeitenden in die Mitarbeitergewinnung mit einzubeziehen. Wir haben ein Programm ins Leben gerufen, das heißt gute Leute kennen gute Leute, also wirklich auch genau so, wie wir sagen, meinen wir das auch, und wir wollen die Mitarbeitenden dann eben zu unseren Recruitern, unseren Headhuntern machen und aktiv auf die Suche schicken und zahlen ihnen einen auch nicht unerheblichen Betrag, eben das nochmal etwas stärker zu incentivieren. Und was ich nachhaltig finde, ist, soziale Netzwerke ist wirklich ein großes Medium, das bespielt werden muss und auch soll. Und da haben wir durchaus noch Entwicklungsmöglichkeiten und Luft nach oben. Und wir wollen auch unsere Online- und Social-Media-Präsenz deutlich stärker intensivieren, weil gerade junge Leute möchten wir gern für uns begeistern und natürlich auch ein bisschen was von uns erzählen. Und da wird zukünftig auch einer unserer großen Schwerpunkte liegen.
Ja, spannend. Das ist so ein bisschen wie dieses Kundenwerben Kunden. Aber das ist ja logisch, weil die gern hier arbeiten, erzählen ja auch Gutes dann davon.
Richtig, ne? Genau.
Es gibt ja aber auch Mitarbeiter, die vielleicht schon länger im Unternehmen sind und die sich weiterentwickelt haben oder die bisher einfach noch nicht alles gemacht haben, was sie so zu bieten haben. Wie stellt ihr denn sicher, dass ihr die Talente im Haus auch findet?
Und vor allen Dingen auch haltet.
Und halten,
ganz,
genau.
Ganz wichtig, ne? Also wir bieten total viel zielgruppenspezifische Weiterbildungsprogramme an und da sind wir auch ein Stück weit stolz drauf, ne? Also es gibt die klassische Weiterbildung, das klassische Programm, was man so kennt, aber auch Mentoring, oder wir geben Mitarbeitenden spannende Projektaufgaben, damit sie sich in einem Projekt ganz besonders weiterentwickeln können. Jetzt müssen wir erstmal die Talente identifizieren. Ne? Das ist ja mal der erste Punkt. Ne? Wer ist das denn? Und da setzt sich der Bereich Talent and Development sehr intensiv mit den Fach- und Führungskräften zusammen und soll ja kein Talent durch die Lappen gehen. Und wir haben uns intern tatsächlich so ein bisschen das Ziel gesetzt, wir wollen 75% unserer Positionen mit internen Kandidaten besetzen. Das heißt, bei uns kann man wirklich echt Karriere machen, und im Grunde signalisieren wir, vom Azubi zum Niederlassungsleiter ist bei uns alles möglich.
Spannend. Das heißt, man kann auch immer mal intern nochmal in die Stellenausschreibung gucken, ob vielleicht noch was Cooles frei geworden ist.
Genau, richtig. Und da sind eben auch diese Prozesse ganz intensiv und ganz hilfreich, damit eben da wir wirklich auch sagen können, wir haben alle Talente und alle Mitarbeitenden auf dem Schirm und gucken, wer wofür am besten geeignet ist.
Jetzt ist ja auch gerade in so einem Arbeitsmarkt, wie wir ihn aktuell haben, dass es viele unbesetzte Stellen gibt, werden ja auch Dinge wichtiger, die, naja, vorher vielleicht nicht so ihre Bewertung gefunden haben. Ich spreche jetzt hier von einem guten Arbeitsklima, gewissen Vorteilen beim Job oder eben auch eine gute Life-Work-Balance, flexible Arbeitszeiten, das, was sich eben viele Menschen, übrigens in allen Altersklassen, nicht nur die jungen Menschen, wünschen. Was tut ihr denn, um ein guter und attraktiver Arbeitgeber zu sein?
Also wir bieten wirklich eine tolle persönliche Entwicklungsmöglichkeit an, sinnstiftende Aufgaben, und wir sind ein wirklich wachsender Arbeitgeber mit einem echt robusten Geschäftsmodell, und das zeichnet uns als BI auch wirklich aus. Ne? Man kann aktiv an der Energiewende und der Transformation mitwirken, und wir haben uns wirklich Nachhaltigkeit und Vielfalt echt auf die Fahne geschrieben, und das ist kein bloßes Lippenbekenntnis, sondern wir leben und atmen das. Und was wirklich toll ist die Zufriedenheit der Mitarbeitenden zeigt sich. Wir haben zum allerersten Mal bei der Great Place to Work Zertifizierung mitgemacht, und es war eine wahnsinnig sensationelle Beteiligung, und das Ergebnis war wirklich auch sensationell, und da bin ich auch sehr, sehr stolz drauf.
Was ja auch ein bisschen zu dem passt, dass du sagst, dass ihr gerne eure Mitarbeiter Headhunter sein lasst, weil, wie gesagt, sie würden das nicht tun, wenn sie den Job nicht empfehlen wollen würden.
Genau, richtig. Also das ist wirklich ein toller Spirit und da kann man, und da bin ich auch sehr stolz drauf, dass dieser Spirit von den Mitarbeitenden nach außen weitergetragen wird.
Sehr schön. Und geht dir das selber auch so? Erzählst du auch in deinem Privatleben oft, wie gut es dir hier gefällt?
Ja, aber selbstverständlich, natürlich. Ja,
sehr gut. Da bin ich mal gespannt, wie viele Leute du noch privat hier quasi anheuern kannst. Es gibt ja auch ganz viele Unternehmen, die heute auf ganz unterschiedliche Weise um Mitarbeiter werben. Also ich denke da irgendwie an virale TikTok-Videos von kleinen Dorfschreinereien, die durch die Decke gehen, Stellenanzeigen, die gar nicht mehr so aussehen, wie man es vielleicht kennt, so als knapper Dreizeiler. Glaubst du denn, dass sowas nötig ist, sich ein bisschen als Unternehmen auch hervorzuheben und dann rauszustechen, um überhaupt noch die guten Arbeitskräfte für sich begeistern zu können?
Also ich habe mal von einem Hotelier gehört, der Sprachkurse aus Sri Lanka finanziert hat bei jungen Leuten und sie dann, wenn sie denn der deutschen Sprache schon gut mächtig waren, als Auszubildende eingestellt hat, weil er eben gerade in der Hotellerie ein großes Problem hatte, auszubilden und junge Auszubildende zu finden. Ich glaube, dass solche Maßnahmen durchaus für den einen oder anderen zielführend sind und in der Tat durchaus helfen. Das sind jetzt aber Maßnahmen, da denke ich, die für uns jetzt so nicht in Frage kommen. Ne? Aber natürlich denken wir laufend darüber nach, welche neuen Wege wir gehen können, wie wir neue und auch innovative Recruiting-Kanäle bespielen können. Aber im Kern ist es wirklich wichtig, es geht nicht um einzelne spektakuläre Aktionen, sondern wie glaubwürdig sind wir, wie glaubwürdig können wir unser Profil als Arbeitgeber vermitteln und das ist etwas, wo wir einen großen Schwerpunkt drauf legen und da eben auch versuchen, Kandidaten für uns und auch Mitarbeitende für uns zu gewinnen.
Also lieber eine stabile, vernünftige Basis als so einzelne Leuchttürme von Aufmerksamkeit quasi.
Genau, aber ich finde, die Mischung macht es dann immer so ein bisschen, jetzt sind wir ein bisschen größer. Also wenn der Handwerksbetrieb das für sich geclaimt hat, dann ist das vielleicht noch ein bisschen was anderes. Aber wir versuchen uns natürlich so ein bisschen robuster und nachhaltiger aufzustellen.
Und wenn man von der anderen Seite schaut, also wenn man irgendwie selber auf Jobsuche war und sich so ein bisschen durch die Stellenangebote geklickt hat, dann wird ja auch immer ganz schnell von Benefits gesprochen. Ne, der obligatorische Obstkorb, der gerne als, halb verzweifelter Witz unter Jobsuchenden hin und her gereicht wird. Was sind denn echte Benefits? Wonach würdest du Ausschau halten, wenn du jetzt auf Jobsuche wärst?
Also ich bin ein ganz klarer Verfechter von der Obstkorb oder der Kickertisch oder der kostenfreie Kaffee. Das sind jetzt keine Benefits, die dazu führen, dass man Mitarbeitende wirklich für sich gewinnt. Ne? Sie brauchen wirklich eine Wertschätzung und attraktive Aufgaben, damit die wachsen und sich weiterentwickeln können. Und das muss ich glaubhaft als Arbeitgeber vermitteln können. Ne? Und natürlich spielt Gehalt, Kultur, Location des Arbeitgebers und auch Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Die Möglichkeit, das hattest du gerade schon gesagt, mobil arbeiten zu können, das spielt auch eine Rolle. Aber die Sinnhaftigkeit der täglichen Arbeit, ne, das ist eine klimafreundliche, digitale Zukunft, zahle ich darauf ein, ist das ein Unternehmen, bei dem ich wirklich nachhaltig nach vorne blickend arbeiten kann. Das spielt heute für Kandidaten wirklich eine große Rolle. Der Obstkorb, der Kickertisch, der Kaffee, all diese Dinge, die sind wirklich nice to have, aber werden die Kandidaten nicht für einen begeistern.
Das heißt ja aber auch, dass es eine ziemlich individuelle Geschichte ist. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie Vereinbarkeit von Beruf und Familie brauche ich nicht, wenn ich keine Familie habe. Also, ne?
Genau, ja, genau. Aber auch die Möglichkeit, trotzdem mobil zu arbeiten, das hat noch nicht mal was damit zu tun, ob du eine Familie hast oder nicht. Aber wir sehen das eben auch sehr stark bei der jungen Generation. Also die Vereinbarkeit von vielleicht Privatleben und Beruf sollte schon auch irgendwie belegbar, belastbar sein und auch unterstützt werden. Also das ist durchaus noch ein Unterschied.
Und dann muss jeder quasi schauen, was ist mir am wichtigsten.
Korrekt.
Und so, wo lege ich meinen Wert drauf.
Ganz genau.
Wenn du jetzt gerade auf Jobsuche wärst, du hast vorhin verraten, du bist hier noch gar nicht so lange, aber nehmen wir mal an, du wärst jetzt auf Jobsuche. Wonach würdest du Ausschau halten? Was rätst du Leuten? Wie geht man das an?
Also ich würde auf jeden Fall erstmal schauen, einen kleinen Kassensturz zu machen. Ne? Also was, wenn ich jetzt einen Job wechseln möchte, wo möchte ich genau hin? Möchte ich einen horizontalen Schritt machen? Möchte ich ein größeres und ein kleineres Unternehmen? Möchte ich vielleicht den nächsten Schritt auf der Karriereleiter gehen? Das kann ja auch sein, dass ich sage, I'm ready for the next step, je nachdem, wie das ist. Das Profil muss aber zu einem passen und natürlich spielt auch der Standort, also wo möchte ich arbeiten und die Kultur eines potenziellen Arbeitgebers spielt eine große Rolle. Ne? Und im Bereich Technik und Nachhaltigkeit gibt es wirklich echt spannende Aufgaben, aber auch da ist die Kultur von Unternehmen zu Unternehmen sehr, sehr unterschiedlich. Und hier so ein bisschen Recherche zu betreiben und Schweißblut und Tränen da reinzustecken, ist ehrlicherweise nicht verkehrt. Aber am Ende des Tages kann ich wirklich jedem Kandidaten nur sagen, nur Mut. Also man muss einfach den Mut haben, sich auf was Neues einzulassen und zu sagen, ich wage es jetzt mal, ein Jobwechsel ist immer befruchtend. Also man lernt viele neue Dinge dazu. Und wenn die Chemie im Gespräch stimmt und man sich wirklich gut vorstellen kann, Teil des Teams zu sein, dann kann ich jedem Kandidaten ehrlicherweise nur zu einem neuen, attraktiven Arbeitgeber beglückwünschen.
Ja, das ist ja auch, also ne, ich finde ja auch immer, das Team macht den Unterschied. Also du kannst manchmal Arbeitsaufgaben haben, die dir gar nicht so gefallen, aber wenn du ein gutes Team hast, dann kannst du da auch mal drüber hinwegsehen. Also es ist, glaube ich, ganz, ganz essentiell, dieses Menschliche dazwischen auch.
Das Menschliche, die Mischung macht's und wirklich im Gespräch zu sitzen und das ist immer am Ende des Tages, man kann sagen, ja, ich habe das alles beleuchtet, aber es bleibt zum Schluss immer noch eine gewisse Bauchentscheidung. Und wenn man das Gefühl hat, hier passt alles, hier kann ich mich wohlfühlen, hier sehe ich mich, anfangen, Wechsel. Kann ich nur beglückwünschen und raten.
Dann wünsche ich das mal allen unseren Hörern, dass sie das irgendwann demnächst mal haben, wenn sie das nächste Mal auf Jobsuche sind. Und danke dir, Antje, ganz herzlich für deine Zeit.
Danke dir auch.
Wege, mit dem Fachkräftemangel umzugehen, gibt es also viele. Bei SPI setzt man viel darauf, dass zufriedene Mitarbeitende das auch anderen Menschen erzählen. Andere Unternehmen finden andere Lösungen. E.ON zum Beispiel. Das ist vielleicht auch eine dieser Firmen, bei denen man gar nicht so ganz genau weiß, was die machen. Irgendwas mit Energie? Ich habe meinen Gast deshalb genau das zuallererst gefragt. Und hier die offizielle Antwort. E.ON ist eines der größten Energieunternehmen Europas und führend in den Bereichen Energienetze, Energieinfrastrukturlösung und Energievertrieb. Mit einem 1,6 Millionen Kilometer langen Verteilnetz und rund 47 Millionen Kundinnen und Kunden übernimmt E.ON eine zentrale Rolle in einer zunehmend CO2-freien, digitalen und dezentralen Energiewelt ein. Um die grüne Transformation Europas aktiv zu gestalten, investiert E.ON massiv in eine zukunftsfähige Energieinfrastruktur und in nachhaltige Kundenlösungen. Rund 77.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen jeden Tag dafür, dass neue Energie funktioniert. Die zugegebenermaßen etwas lebensnahere Antwort hat mir aber Steffen Kartenbender gegeben.
Was heißt das denn jetzt hier für uns auch in der Region? Ich nehme mal das Beispiel der Stromnetze. Hier geht es ja um die sogenannten Niederspannungsnetze, also die letzte Meile zum Kunden. Und an diese dezentralen Netze werden ja die Solaranlagen, die Speicher, die Wärmepumpen, die Wallboxen und die Ladesäulen angeschlossen. Das heißt, hier passiert die Energiewende. Und Stromverteilungsunternehmen heißt eben, wenn man da jetzt mal ein Betriebsmittel unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen möchte, wäre das dieser grüne, brummende Kasten, der am Eingang des Wohngebietes irgendwo steht, manchmal hinter so einem Busch, aber manchmal auch sichtbar. Und das sind die sogenannten Ortsnetzstationen oder Ortsnetztrafos, die den Strom auf die Haushaltsspannung heruntertransformieren. Denn von dieser Box, die brummt, geht's dann die letzten 100 Meter in die Häuser. So, und das Spannende hier ist, hinter diesem Ortsnetztrafo waren wir als Stromverteiler in der Vergangenheit immer blind. Wir wussten nicht, was da hinten passiert. Und mit den ganzen Solardächern und Elektromobilen in den Häusern müssen wir natürlich Dinge steuern, die es vorher in den Netzen nicht gab. Es kann nämlich passieren, dass der sogenannte Lastfluss sich rumdreht, dass der Trafo seine Stromflussrichtung ändert. Wenn nämlich in einer Straße so viel Solaranlagen installiert sind und wenig Verbrauch und die Sonnenspitze da ist, dann kann sich die Stromflussrichtung umkehren. Darauf muss sich aber der Trafo vorbereiten. Das heißt, die werden so intelligent, diese Kisten, die wissen mit Wetterdaten, wann zieht die Wolke vorbei. Das kennt ihr alle aus dem Regenradar. Ja? Also sehr viel Digitalisierung und künstliche Intelligenz, damit die Netze die Energiewende auch schaffen. Und Ja, das ist mal so ein konkretes Beispiel und unsere Region hier Düsseldorf, da sind die Düsseldorfer Stadtwerke Inhaber des Netzes, aber das ganze Umland hier in Nordrhein-Westfalen, der Westen, das ist die Westnetz, die hier zuständig ist für die Stromverteilung. Eine von 9 Regionalversorgern der E.ON-Gruppe, die es in Deutschland gibt. Sogar die größte, also von Aachen bis Arnsberg, von West nach Ost und von Trier bis Osnabrück.
So, darunter kann ich mir mehr vorstellen. Aber was macht Steffen Kartenbender denn jetzt bei E.ON? Er ist Leiter der E.ON Force. Damit hat man ein ganz eigenes Mittel gefunden, mit dem Personal so eingesetzt werden kann, dass die Mitarbeitenden ihre Fähigkeiten am sinnvollsten einbringen können. Und wie das funktioniert, darüber habe ich mit ihm gesprochen. Steffen, du bist Leiter der E.ON Force. Kannst du unseren Hörern vielleicht mal kurz erklären, was das ist?
Ja, sehr gerne natürlich. Also die E.ON Force ist eine interne Einheit in der E.ON-Gruppe. Also formal sind wir zwar die E.ON Impulse GmbH und sind hier die Force, das ist eine Abteilung dieser Gesellschaft. So findet man uns auch im Handelsregister. Und unsere Aufgabe ist, den E.ON-Konzern mit Ressourcen, also mit Personal, wenn man so will, im Wesentlichen, aber auch mit Know-how zu versorgen, dort, wo es Arbeitsspitzen gibt, Vertretungssituationen oder auch Projekte. Und das ist, wenn ich das noch ergänzen darf, das klingt jetzt so nach irgendeiner Leiharbeiterbude. Das ist es aber nicht. Wir arbeiten wie eine interne Beratung, nur in einem besonderen Segment. Also wir geben unsere Leute über Tagessätze in die Fachbereiche und wir kriegen entsprechende Anfragen und haben natürlich einen Pool von Leuten und sorgen hier für den Perfect Match. Also wir sorgen dafür, dass Leute mit dem richtigen Know-how zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind. Und das typischerweise für eine begrenzte Zeit. 10 bis 14 Monate sind hier typisch. Und das ist relativ innovativ.
Das klingt auf jeden Fall innovativ und ist ja auch, wenn man sich so überlegt, eigentlich fast ein Mittel gegen diesen Fachkräftemangel, der irgendwie in aller Munde ist, weil ihr ja gut ausgebildete Fachkräfte genau da einsetzt, wo sie gerade gebraucht werden, richtig?
Ja, man muss sich das so vorstellen, wir beobachten schon länger den Wandel in der Arbeitswelt. Also es wird immer weniger Personal gebraucht für Funktionen, die also quasi so eine Base-Versorgung bieten. Natürlich gibt es die auch weiterhin, aber die wird eben immer kleiner. Und gleichzeitig nimmt die Anzahl der Projekte massiv zu. Also in dem Segment, in dem wir tätig sind, das ist jetzt Büroarbeit im weitesten Sinne, Ingenieurinnen, Ingenieure, aber auch diverse Fachkenntnisse, die wir haben. In diesem Segment ist es besser, Leute für bestimmte Zeit einfach sich im Konzern irgendwie zu besorgen, am besten maßgeschneidert und diese Arbeitsspitze abzuarbeiten und sie dann auch wieder abzugeben. Und damit kann man die gesamte Personaldecke natürlich knapper auslegen und kriegt mit weniger Personal dieselbe Arbeit hin. Und das bedient den Fachkräftemangel und die Situation, dass wir kaum Leute kriegen können.
Das heißt, ihr spürt den schon auch, den Fachkräftemangel?
Das war in den letzten 2 Jahren deutlich spürbar. Ganz klar. Das ist jetzt etwas anders geworden. Also ich würde mal sagen, seit einem Jahr gibt es wieder einen Bewerbermarkt, gibt es auch wieder Leute, die bei uns anklopfen. Das war aber 2 Jahre fast wirklich eine Mangelware. Wir konnten Projekte im Konzern nicht machen, weil wir keine qualifizierten Leute hatten. Und die Force war ausgelastet bis zum Ende. Da ging nichts mehr.
Klar, die ist ja da ein gutes Instrument, dem zu begegnen. Und ihr habt quasi die Experten, die dann immer da eingesetzt werden können, wo sie eben gebraucht werden.
Das Entscheidende bei uns ist aber jenseits der fachlichen Prägung. Das klingt jetzt komisch, aber es kommt bei uns sehr auf den Menschen an und auf die Passung des Menschen zu der Aufgabenstellung im Konzern. Und das hängt damit zusammen, dass wir generell junge Leute haben, die immer mehr wollen, ja, als sie können, die immer in einer steilen Lernkurve unterwegs sein wollen. Und wir auch den Einsatz so auswählen, dass er auf die mit uns besprochene, ja, Karriere klingt immer so hochtrabend, aber die Entwicklung einzahlt. Ne? Und das setzt unheimliche Kräfte frei. Natürlich sind die Fachkenntnisse auch wichtig, die werden aber in der Regel nach 6, 8 Wochen Einarbeitung gut beherrscht von diesen Menschen. Bitte immer merken, wenn uns Leute anrufen, Mensch Steffen, schick mir mal ein Profil da und dazu. Ne? Dann sage ich immer, ja, wie ist denn das Umfeld? Was sind das für Kollegen? Was ist das überhaupt für ein Projekt, was ihr da im Konzern macht? Ist das, was ist da eigentlich so attraktiv dran, dass wir euch da jemanden schicken?
Das heißt, es geht gar nicht nur um das, was die Leute auf dem Papier können, sondern auch das, was die Leute sind.
Absolut. Und es geht auch darum, der Begriff des Mitarbeitermarktes, der kursierte ja. Also für die, die das vielleicht nicht wissen, also wenn ein knappes Gut da ist, in dem Fall die Mitarbeiter, können die Mitarbeiter quasi auch die Konditionen festlegen, zu denen sie bei der Arbeit erscheinen wollen. Das hatten wir in diesen knappen Jahren deutlich erlebt. Da ist ja auch alles möglich geworden und wir wollen diese Menschen auch abholen und wollen die Brücke in diese Gen Z bauen, weil wir davon überzeugt sind, wir wollen die Zukunft mit diesen Menschen gehen. So, und da müssen wir ab und zu mal einem Fachbereichschef aus dem Konzern den Kopf waschen, wo wir sagen, du pass auf, für Geld kommt da gerade jetzt keiner. Und wo kann man denn bei der Aufgabenstellung was gestalten? Wo kann man sich da einbringen? Und dann bringen wir die Leute zum Nachdenken und helfen auch dabei, auf der Kundenseite den Job interessant auszugestalten. Das kann man nämlich immer. Hm. Und siehe da, erst dann gehen wir auf unsere Leute zu und sagen, pass auf, wir kennen den Kunden, wir kennen den auch persönlich. Das ist die und die Aufgabenstellung, da hängt die und die Entwicklungschance dran, da ist das und das Know-how gefordert und es ist ein interessantes Projekt im Wasserstoffbereich zum Beispiel. Und so machen wir die Matches. Und wir sagen immer, beim Blind Date muss es sofort funken. Und wir machen da jetzt nicht rumprobieren und die Leute wie sauer Bier anbieten. Wir haben ohnehin immer die dreifache Anzahl an Anfragen, ne, als wir überhaupt liefern können, sodass wir den Karrierepfad unserer Mitarbeiter perfekt ausrüsten können mit 3, 4 Einsätzen, die genau darauf einzahlen. Und irgendwann nach 3,5 Jahren nutzt man uns natürlich auch als Sprungbrett in den Konzern. Dann werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch häufig abgeworben, was auch gewünscht ist.
Das heißt, ihr guckt da schon auch drauf, dass sich eure Mitarbeitenden da nicht irgendwie, weil so klingt das ja erstmal, wenn man keine Ahnung hat, dass Leute da super großem Druck ausgesetzt sind, weil sie ständig in neuen Projekten arbeiten. Aber ihr schaut da schon auch, dass die nicht hinten runterfallen.
Also ich habe das häufig gehört und viele glauben, wir sind hier so ein, ja, irgendwie eine Bude, die Leute müssen da nicht arbeiten, die wollen da arbeiten. Und gerade für Leute im ersten Drittel ihres Berufslebens ist das eigentlich eine ideale Form, sich auszuprobieren. Und die Leute haben ja mit uns eine Anstellung, eine feste Anstellung im E.ON-Konzern. Und wir haben einen Wertekanon auch entwickelt in dem sogenannten Kernteam, was diese Mitarbeiter betreut, übrigens sehr intensiv. Es gibt ein Mentoring vom ersten Tag an. Und da ist der Begriff des Heimathafens entstanden. Also die Force als solche bietet ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern genau diesen Heimathafen. Was ist das? Das ist immer eine Ansprache. Man kann mit Sorgen im Einsatz kommen. Man kann sich Rat und Tat besorgen bei uns, wenn was gebraucht wird. Oder auch eben die Vernetzung in bestimmten Peer Groups. Wir haben Working Wednesdays, wo sich Leute, die sonst im Homeoffice sitzen, sehr gerne im Büro treffen. Jeder geht seiner Arbeit nach, aber man hat gemeinsame Formate, einen Fachvortrag und hat halt auch Austauschmöglichkeiten, dann auch abends mal bei einem Stückchen Pizza. Und da ist auch schon der ein oder andere Einsatz interessant ins Volk gebracht worden. Das ist der Wert dieses Heimathafens. Und wir wollen unseren Forcerinnen und Forcer, wie wir auch sagen, da auch bewusst den Rücken stärken und glauben, dass diese Begleitung auch einen besonderen Wert darstellt.
Ist denn dieses Prinzip von wir haben einen großen Pool an Leuten, die wir flexibel einsetzen können, ist das denn was man auch auf andere Firmen und Unternehmen übertragen könnte?
Also ich sagte ja anfangs, wir arbeiten wie eine interne Beratung. Die gibt es ja überall in großen Firmen. Aber da reden wir ja meist von sehr, sehr hoch ausgebildeten Leuten, die auch entsprechend Management-Erfahrung haben, die strategische und organisatorische Sachen machen. Da haben wir das ja und das geht in jedem Unternehmen. Das Neue an unserem Segment ist, wir wenden dieselben Methoden wie die Beratung an, haben aber ein anderes Tagessatzsegment, sagen wir mal so von 500 bis 1500 Euro. Und wir sagen immer, wir beschicken hier eher den Maschinenraum, da wo nämlich die Arbeit stattfindet, und weniger jetzt die Brücke, ja, wo der Kapitän sagt, wie geht der strategische Kurs und so weiter. Also das ist ganz klar das operative und umsetzungsorientierte Segment, was wir bedienen. Und das gibt es verdammt selten. Das Interesse daran ist aber sehr groß. Ich habe die Force mal auf Konferenzen, also internationale Utility and HR Konferenzen auch vorgestellt, bin ins Gespräch gekommen, sogar mit Bayer, mit ThyssenKrupp, die alle auch Interesse daran hatten. Auch Adidas hatte mal angefragt und konkret mit Schneider Electric haben wir mal gesprochen. Die wollen nämlich sowas Ähnliches wie eine Force aufbauen und auch die EWE in Oldenburg hatte großes Interesse, hat das immer noch. Also ja, es gibt Interesse, aber es ist jetzt nicht breitengängig, dass man in einem Unternehmen für Büroarbeitskräfte von der Teamassistenz bis zum Elektroingenieur so einen Pool hat, wo man mal für 12 Monate jemanden gegen Tagessatz sich besorgt. Gibt es selten. Die Leute kleben an den Stühlen. Die wollen nicht auf das Projekt, die haben Angst, dass ihr Stuhl verloren geht und all diese Sachen. Aber diese Hürden überkommen wir und wir glauben auch, dass das Zukunftsmodell der Arbeit, das Arbeitsmodell der Zukunft ist.
Es klingt ja auch so ein bisschen nach diesem ganzen Gig Economy, was ja auch so ein Begriff ist, der so durch die Welt wabert. Kannst du das kurz vielleicht erklären und auch sagen, wo ihr da reinpasst und wo vielleicht auch nicht?
Ich habe dieses Wort Gig Economy auch erst aus der Literatur und dem, was so gesprochen wurde in der Freelancer-Welt gehört. Und genau das ist unser Modell. Also Gig heißt Englisch, das ist so ein Spiel, ja, also eine Aufführung. Und die Projektwelt ist genau so etwas. Wir haben ja viel Digitalisierung in der E.ON und machen das. Das hängt mit den Stromnetzen zusammen, die eben intelligent werden müssen, um die ganze Energie auch aufnehmen zu können. Und da gibt es sehr, sehr viele Projekte. Alle aber immer mit einer unterschiedlichen Prägung. Und da entsteht der Gig. Man braucht für ein Projekt Laufzeit 1 Jahr bis 3 Jahre ein bestimmtes Team, was sich aus verschiedenen Skills und auch verschiedenen Menschen zusammensetzt. Und da wird heute schon, da wird mit Externen gearbeitet, mit Leuten aus dem Fachbereich, mit Leuten vielleicht von einem bestimmten Regionalversorger und dann eben gerne auch mit Leuten von der Force, weil die Leute von der Force sind keine Externen, die können auch mal was Vertrauliches bearbeiten, die bleiben weiter im Zugriff und dieses Team sammelt sich für die Zeit des Projektes und nach dem Projekt gehen die Leute wieder ihre Wege und sammeln sich in einem neuen Gig zusammen. Und ich glaube, das ist unser Verständnis von Gig Economy und das ist ein völlig neues Arbeiten und ich glaube auch fest daran, dass das irgendwann unternehmensübergreifend passieren wird.
Jetzt hast du vorhin gesagt, es ist oft auch so eine Art Sprungbrett, dass dann Leute nach ein paar Jahren bei euch vielleicht auch eine andere Anstellung finden. Das heißt, ihr seid auch ständig auf der Suche nach neuen Mitarbeitenden. Wie erkennst du denn diejenigen, die für diese ja doch etwas speziellere Art des Arbeitens besonders geeignet sind?
Also ja, Also die laufen natürlich nicht mit dem Schild auf dem Kopf rum, ich möchte gerne Projektarbeit machen.
Das wäre schön.
Ich würde mal so sagen, Lili, es ist mittlerweile so, wir werden angesprochen. Also wir haben wegen Empfehlung. Also unser Arbeitsmodell spricht sich rum bei unseren Mitarbeitenden und natürlich auch bei den Kunden. Und wir haben viele Leute, die bei uns anklopfen und neugierig sind und bei uns mitmachen möchten. Und natürlich kommen wir mit denen am liebsten jetzt ins Gespräch. Das war in der Aufbauphase noch anders, aber ich berichte ja mal lieber, wie es eben heute ist, wo wir das die Fonds etabliert haben. Und deine Frage würde ich beantworten mit, wir erkennen das an den Leuten, die bei uns anklopfen und sich ja schon über Referenzen und also Leute, die Testimonials sind, die ihren eigenen Weg durch die Fonds gemacht haben und vielleicht irgendwo im Konzern jetzt sind. Wir haben ja in den letzten Jahren bestimmt über 300 Leute in den Konzern entlassen, die da jetzt unsere Botschafter und Botschafterinnen sind. Ne? Und über den Weg kriegen wir tolle Bewerberinnen und Bewerber und mit denen führen wir ein Gespräch, also sehr klassisch. Da muss man vielleicht auch mal ein Rollenspiel machen oder so einen Case lösen. Wir machen aber kein Assessment Center. Wir haben uns gelöst von diesen Themen, die es ja sonst im Unternehmen gibt. Das sind dann andere Kanäle, dass man so mit People Analytics guckt, wie schlau sind die denn. Bei uns ist es so, es muss ja nicht jeder Chef werden und jeder da der Kapitän auf die Brücke gehen. Wir brauchen solide Projektmitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die suchen wir aus und wir finden im Gespräch auch raus, ob die für wechselnde Einsätze menschlich, da muss man ja offen sein, eher extrovertiert und so ganz schüchterne Introvertierte, sagen wir dann, überlegt euch bitte gut, ob ihr das bei uns machen wollt.
Klar, man muss ja auch, das gehört ja auch dazu, jedes Mal bei einem neuen Projekt dann neu auf die neuen Kollegen und Kolleginnen zugehen.
So ist das. Das ist anstrengend und also wenn man auf eine Party gehen kann, wo man keinen kennt und da Spaß hat, super. Wenn man zu denen gehört, die dann denken, oh, da kenne ich keinen und was mache ich denn da und dann den Erstbesten, den sie treffen, den ganzen Abend bequatschen, auch nicht gut. Also der Mittelweg, ja, der Mittelweg ist gut. Wir brauchen jetzt auch nicht die Partymonster, aber nur, dass du mal so verstehst, das ist total wichtig, die Aufgeschlossenheit. Und da auch Freude dran zu haben, sich in neue Dinge einzuarbeiten, Verantwortung da zu kriegen. Und das in der Regel haben wir uns da, ja, ab und zu vertut man sich, aber das ist nicht die Regel. Wir finden die Leute, die wir brauchen.
Sehr gut. Wenn du heute noch mal ganz frisch ins Arbeitsleben starten würdest, was wäre dir am wichtigsten? Was sind das für Kriterien, nach denen du deinen zukünftigen Arbeitgeber auswählen würdest?
Ja, ich habe über diese Frage schon lange nachgedacht. Ich habe auch jetzt nicht die perfekte Antwort. Da habe ich natürlich auch reflektiert, wie war denn mein Weg ins Arbeitsleben? Und ich bin zu dem Ergebnis gekommen, es gibt in jeder Phase des Arbeitslebens da ändern sich die Anforderungen, die man selber als Mensch auch entwickelt. Und meine Antwort ist eigentlich, dass das, was wir bei der Force haben, hätte ich das gehabt, als ich ins Berufsleben gestartet bin. Also sprich jemanden, der mich mentort, jemanden, der mir erklärt, wie so eine Hierarchie in einem Unternehmen funktioniert, ne, und wo man aufpassen muss. Ne? Oder zum Beispiel auch sagt, wer da mit wem, also diese nicht formalen Netzwerke zusammenhängt. Das hat länger gedauert. Irgendwann bin ich selber natürlich dahinter gekommen. Aber wir machen das, wie ich meine, ein bisschen schneller, ne? Und bringen die Leute auf einen steileren Pfad. Also wenn es sowas wie die Force gegeben hätte, und das heißt, du hattest ja gefragt, wie würde ich nochmal starten? Ich würde wahrscheinlich genauso starten, wie ich auch gestartet bin, nämlich mit meinem Studium mal etwas machen, was fachlich eine Bodenhaftung hat und wo man auch was tut. Ich bin Ingenieur, ich komme aus dem Kraftwerksbereich. Das würde ich heute genauso machen. Dann wahrscheinlich in der Stromverteilung mit Energienetzen. Und hier Leute zu haben, schnell vernetzt zu werden, das ist schon ein Wert in dieser ersten Berufsphase. So, und dann wird man ja irgendwann älter, hat mehr Verantwortung. Und das wäre so mein Punkt in dieser mittleren Phase. Und wir haben ja auch Leute, die zu uns kommen, die sagen, die sind Mitte 40 oder 50, die nehmen wir auch in die Force. Ne? Die sagen, ich möchte mehr Verantwortung und in meinem jetzigen Arbeitsumfeld bekomme ich die nicht. Ich habe so Tolles von euch gehört, kann ich die bei euch bekommen? So, also ein Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitenden vertraut und auch Verantwortung abgibt, der eine gute Balance zwischen Fordern und Fördern bietet, den würde ich mir auch suchen. Und bei mir ist es jetzt so, das ist vielleicht ein Spezialfall, ich war 5 Jahre in einer Unternehmensberatung, also bei Artecani in Düsseldorf, und war da in der Energiewirtschaft tätig. Und ich muss dir sagen, die Frage, würde ich da nochmal starten? Antwort, ja. Weil dort viele Elemente sind, die ich heute in der Force umgesetzt habe. Also was ist das? Offenes und klares Feedback. Ja, also ein kameradschaftlicher Zusammenhalt auf den Projekten. Natürlich eine Arbeitsbelastung, wo ich so ein bisschen überlegen würde, würde ich das nochmal machen. Aber dafür, was man da bekommt, also an Erfahrung, an Teamgeist, an spannenden Projektaufgaben, auch eben im Management, mit denen man sich als, da war ich ja noch nicht mal als 30, 5 Jahre dann mit auseinandersetzt. Ein tolles Trainingsprogramm, also muss man wirklich sagen, also da würde ich quasi nochmal starten. Das ist jetzt nicht der reguläre Start und wir stellen in der Force auch viele Leute ein, die sagen, ich möchte gerade nicht in die Beratung, weil ich so ein Leben nicht führen möchte, und da gehen wir auch drauf ein, wir verstehen das. Wie ich ja sagte, wir wollen die Brücke in die Gen Z bauen. Also ich für meinen Teil würde diesen Weg wieder gehen und würde mir dann Arbeitgeber suchen, wo ich von Anfang an spüre, hier gibt es ein hohes Maß an Wertschätzung meinen Stärken gegenüber, auch meinen Stärken als Mensch. Ich bin nämlich so ein Innovator und ich bin jetzt 23 Jahre in der Energiewirtschaft und bin auch sehr zufrieden. Also man hat mich machen lassen und ich habe auch einige Dinge entwickelt, die heute ans Fliegen gekommen sind, und dazu gehört auch die Force. Also ich bin sehr zufrieden mit dem Umfeld, auch mit dem, was ich bei E.ON geboten bekomme, und die Freiheit, die wir haben, das ist schon beeindruckend.
Schön, das wünscht man doch vielen Leuten, dass sie so glücklich sind mit ihrem Job. Danke dir, Steffen, für das spannende Gespräch. Ihr seht, alles gar nicht so einfach mit diesem Fachkräftemangel. Fakt ist, in Deutschland spielt die Demografie gegen uns. Die geburtenstarken Jahrgänge gehen demnächst alle in Rente. Die Jüngeren sind alleine schon zahlenmäßig unterlegen. Ohne Zuwanderung funktioniert das nicht. Aber das wissen wir ja alles schon. In der Politik jedenfalls ist es oft ein Thema. So richtig passieren tut aber wenig. Im neuen Koalitionsvertrag von der Union und der SPD kommt das Wort nur einmal vor. Zitat, dem massiven Fachkräftemangel wollen wir entgegenwirken, indem wir Arbeitsgenehmigungen für qualifizierte Fachkräfte beschleunigen. Zitat Ende. Viel mehr steht da nicht. Mit SPI und der E.ON Force haben wir aber auch 2 Beispiele dafür gehört, was Unternehmen ganz konkret tun, um dem Fachkräftemangel zu begegnen. Zumindest denen, die direkt davon betroffen sind, fallen also Lösungen ein. Ob sie ausreichen, das wird die Zeit zeigen. Aber so oder so, um gute Auszubildende muss man heute kämpfen. Und deswegen schauen wir uns dieses Thema nächste Woche auch nochmal genauer an. Lange hatte die Ausbildung den Ruf, in Sachen Perspektive dem Studium nachzustehen. Doch ist es heute noch so? Nächste Woche reden wir drüber. Macht es gut, bis dahin. Ich bin Lili Stegner und das war Zukunftsorte.
Stellt euch eine wunderbare Zukunft vor, in der ihr automatisch benachrichtigt werdet, wenn eine neue Episode dieses Podcasts erscheint. Diese Utopie ist nur ein paar Klicks entfernt. Folgt Zukunftsorte in eurer bevorzugten Podcast-App und verpasst keine Folge mehr. Bis bald!